Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1, die Verse 46 bis 56. Da geht es um den Lobgesang der Maria. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Namen heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen von Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate, danach kehrte sie wieder heim. Unser heutiger Predigttext ist ein Gotteswort im Munde der Maria, der Mutter Jesu. Und wenn wir uns ihren Namen anschauen, so erkennen wir, dass der auch vom Hebräischen her von dem Namen Miriam abstammt. Und sie hatte, wie bis dahin, keinen anderen Menschen am eigenen Leib erfahren, was Gott tun konnte und getan hat. Denn Gott hatte ihr durch den Engel Gabriel im Lukas-Evangelium Kapitel 1, die Verse 31 bis 33 angekündigt: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Auf die Frage Marias dann, wie das denn geschehen solle, da sie doch Jungfrau war, bekam sie zur Antwort in Vers 35: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und wie wir wissen, geschah es dann auch genauso. Vor der Hochzeit stellte sich heraus, dass Maria schwanger war, ohne dass sie mit Josef, ihrem zukünftigen Mann, zusammengekommen war. Es war ein Werk der Herablassung Gottes, dass er Maria erklärt hatte, was mit ihr geschehen würde. Und so konnte sie die Schwangerschaft, wie sie nun beobachtete, verstehen. Damit war aber auch ihr klar: Der allmächtige Gott hat es mir gegeben, dass ich die Mutter seines Sohnes, die Mutter des Erlösers sein darf. Sie war also nicht nur Zeugin dieses Geschehens durch ihren Körper, sondern auch Mittelpunkt der Fleischwirkung, Werdung des Gottessohnes. Ganz ohne Frage eine einzigartige Rolle hier im Handeln Gottes, denn weder in der Zeit des Alten Testaments noch in der Zeit danach hat je eine Frau wieder eine solche Rolle gespielt. Dabei bleibt das Geschehen der Fleischwerdung Jesus, ein Geheimnis. Wie sich Gottheit und Menschheit im Mutterschoß Marias miteinander verbinden und wie sie sich dieses Zueinander der beiden Naturen im Einzelnen verhält, wird uns von der Heiligen Schrift nicht überliefert. Doch die biologische Tatsache der Jungfrauengeburt zusammen mit den Worten des Engels machen deutlich, dass es sich hier um ein Wunder handelte, das in der ganzen Offenbarungsgeschichte Gottes seinesgleichen sucht. Maria hatte eine Verwandte, und zwar Elisabeth, die Frau des Priesters Zacharias. Sie war schon alt und konnte keine Kinder bekommen, doch Gott gab es, dass eben auch dieses alte Ehepaar wie durch ein Wunder doch noch ein Kind empfangen konnte, nämlich Johannes den Täufer. Elisabeth war im 6. Monat schwanger und Maria wollte offenbar ihr Erleben mit ihr teilen. Und so entschloss sie sich, einige Monate in der Abgeschiedenheit des judäischen Gebirges bei Elisabeth zu verbringen. Als Maria dann zu ihr zu Besuch kam und sie begrüßte, verspürte Elisabeth eine starke Kindsbewegung. Sie erkannte dabei, hier kommt die Mutter meines Erlösers. Sie begann zu reden, was ihr der Heilige Geist eingab. In den Versen 42 bis 45 lesen wir, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Elisabeths laut ausgesprochene Worte hier, gepriesen bist du unter den Frauen, besagen, dass Maria von vor allen Frauen am höchsten ausgezeichnet wurde. Und Elisabeth nannte sie daher auch die Mutter meines Herrn. Elisabeth pries Maria noch einmal, dass sie selig, oder auch im Grundtext das Wort glücklich, sei, weil sie geglaubt hatte, was Gott ihr durch den Engel hatte sagen lassen. Den beiden Frauen war natürlich klar, dass Gott eingegriffen hatte. Denn jetzt endlich kommt die Erlösung, die Gott seinem Volk schon vor langer Zeit versprochen hatte. Maria ist ihrerseits erfüllt von der Barmherzigkeit Gottes und fasst dies in die Worte, die heute unser Predigtext sein wird. Aus überwältigender Gnadenerfahrung der Gegenwart Gottes entsprungen, stehen die Worte der Maria da wie ein Ja und ein Amen zu aller bisherigen Geschichte des Reiches Gottes, der vergangenen und der zukünftigen, wie eine große Weissagung bis in die Ewigkeit. Damit hat dann der neue Bund auch seinen herrlichen Anfang genommen. In unserem Text heute wollen wir drei Punkte beachten. Zum einen die Macht und Barmherzigkeit Gottes. Zum zweiten Erniedrigung und Erhöhung, die von Gott auch ausgehen. Und zum dritten die Treue Gottes gegenüber seinem Wort. Zunächst ist es das unmittelbare Erleben hier, was Maria vor Augen hat. Sie weiß, dass sie wohl ein Nachkomme Davids ist, aber der hatte ja 1000 Jahre vor ihr gelebt. Von der Herrlichkeit seines Reiches und seines Hauses war seit mehr als einem halben Jahrtausend rein gar nichts mehr übrig. Keiner erwartete mehr etwas von seinen Nachfahren. Wenn sie nun, die Maria, nun den Spross aus dem Hause Davids hervorbringen sollte, dann war klar, es ist der gnädige und barmherzige Gott, der sie ausgewählt hat, seinen Sohn zu gebären. Und Maria begann dann mit ihrem Lobgesang. In den Versen 46 und 47 lesen wir, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Nun, die Seele, oder auch im griechischen Psyche genannt, ist nach der Schrift das Lebensgebiet und daher das Wesen unserer Persönlichkeit. Somit umfasst die Seele das Denken, Fühlen und das Wollen. Und diese Anbetung bedeutet hier ein Großmachen des Herrn. Und das beinhaltet, dass unser ganzes Denken, Loben, Stimmen und Trachten sich auf den Herrn richten soll. Und sie machte damit deutlich, dass dieses Lob Gottes von Herzen kommt. Vom ganzen Herzen kommt. Es ist nicht ein äußerliches Nachsprechen eines Psalms, sondern sie ist als ganzer Mensch erfüllt von dem, was sie sagt. Obwohl einige Ausleger auch hier es als einen Psalm, was sie hier den Lobgesang nennen, der Maria, auch als einen Psalm im Neuen Testament sehen. Und wir kommen auch dahin, dass man diesen ganzen Abschnitt hier im Lateinischen das sogenannte Magnificat nennt. Im Lateinischen beginnt dieser Abschnitt eben mit diesem Wort Magnificat. Übersetzt heißt das, es preist meine Seele und bedeutet einen psalmartigen Gotteslob. Viele Komponisten haben Magnificat-Vertonungen geschrieben. Das früheste mehrstimmige Bruchstück stammt aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. Und danach gab es namhafte Werke mit diesem Titel von Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi und noch viele andere Komponisten und Musiker. Wir hören also hier, dass Maria ihre ganze Freude hier ausdrückt, die sie an Gott hat, denn sie weiß, dass Gott ihr Retter ist. Und das Magnificat wiederholt auch Aussagen aus den Gebeten der Hanna, der Mutter Samuels, aus dem ersten Buch Samuel. Die Schwestern wissen es, weil wir den Lobgesang der Hanna schon in der Frauenstunde behandelt haben. Weiter sagte Maria dann im Vers 48 und 49, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, denn er hat große Dinge an mir getan. Nun, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war und den Gottessohn gebären sollte, war ein Wunder. Aber es bedeutete auch, dass Gott dieser unscheinbaren jungen Frau größte Ehre zukommen lassen wollte. Sie sollte diese ganz besondere Rolle im Offenbarungshandeln Gottes spielen. Keine Frage, dass sie dadurch zu höchsten Ehren kam, die sonst keinem anderen Menschen je zuteil wurde. Es wird uns nicht berichtet, dass Maria auf den Erlöser gewartet hätte oder dass sie sich mit guten Werken Gott empfohlen hätte. Elisabeth bringt den Beitrag Marias auf den Punkt, wenn sie in Vers 45 sagt, selig bist du, die du geglaubt hast. Sie hatte den Worten des Engels geglaubt, der ihr die Geburt Jesu ansagte und dies mit den Worten zum Ausdruck brachte in Vers 38, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Oder auch mit anderen Worten ausgesprochen, Maria konnte gar nichts dazu tun, sie ließ es einfach geschehen. Und deshalb lobte Maria Gott, auch in Vers 49, als den, der da mächtig ist und dessen Namen heilig ist. Sie hatte erkannt, dass Gott Dinge zu tun vermag, die nach menschlichem Ermessen unmöglich sind. Gott teilt seine Ehre nicht mit den Menschen. Er braucht unsere Hilfe nicht, für nichts. Und so heiligt er seinen Namen und seinen Ruf als der allmächtige Gott, der Schöpfer, der souverän ist mit seinem Handeln, der souverän auserwählt. Und so hat er eben auch aus seiner Souveränität heraus Maria erwählt, dass sie seinen Sohn gebiert. Da kommen wir an einem Punkt, wo die historisch-kritische Theologie an dieser Stelle sehr, sehr große Schwierigkeiten hat. Entweder haben wir es schon gehört oder gelesen, sie kann die Jungfrauengeburt nicht, wohlgemerkt nicht, als eine biologische Tatsache anerkennen, nämlich weil sie die Kraft und Schöpfermacht Gottes nicht sehen will. Aber wie an vielen anderen Orten in der alttestamentlichen Offenbarungsgeschichte machte Gott auch hier wieder seine Macht deutlich und von daher ist es vermessen und eine Entheiligung des Namens Gottes, wenn Theologen und Prediger den Bericht von Gottes Handeln als Mythos oder Legende abtun. In Vers 56 lesen wir: Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate und danach kehrte sie heim. Sie blieb also bei Elisabeth. Die Ausleger meinen auch, dass es also bis zur Geburt des Johannes war, bis sie bei Elisabeth blieb. Weil auch Vers 36 im Lukas-Evangelium ein Beleg dafür ist, dass da die Elisabeth schon im 9. Monat schwanger war. Und danach kehrte sie wieder heim. Hier ist wichtig: Im Griechischen steht hier nicht nur das Wort heim, sondern dass sie in ihr Heim zurückkehrte. Ein ganz wichtiger Beleg dafür, dass sie noch Jungfrau, das heißt auch noch nicht mit Josef verheiratet war. Besonderer Gegenstand der Erkenntnis und des Lobes Gottes ist Gottes Barmherzigkeit. Dass Gott sich hier dem Niedrigen zuwendet und die Hohen beiseite lässt, war ebenfalls eine Erfahrung Marias. Sie sieht sich dabei im Strom der Geschichte auch. Wenn sie Barmherzigkeit Gottes als eine solche rühmt, die von einer Generation zur anderen währt. Hatte Gott nicht schon Jahrhunderte vor ihr zu seinem Volk geredet und die Geburt des Erlösers angekündigt? So hatte er sein Versprechen nicht vergessen, sondern ließ es nun wahr werden. Und auch an die künftigen Generationen denkt Maria, wenn sie in Vers 50 sagt: Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Mit dieser Aussage hier liefert sie keinen Anlass für den Marienkult der römisch-katholischen Kirche. Sie sagt nicht, dass man sie anbeten könne oder gar solle. Dort wird Maria verehrt. Es gibt Dogmen, Lehraussagen über Maria, die Maria in eine Stellung heben, die sie nach Aussagen der Bibel so nicht hatte. Aber sie rühmte sich der Gnade Gottes, denn sagte nicht auch der Engel Gabriel bei der Ankündigung der Geburt Jesu in Vers 28, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und in Vers 30, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden bei Gott. Auch Maria musste gerettet werden und Gott war ihr gnädig, weil er ihre Sünden vergab und nicht in Betracht zog, dass sie ein sündiges Menschenkind war. Gerettet wurde sie, wie alle anderen Gläubigen auch, durch das spätere Sühneopfer ihres Sohnes am Kreuz. Gottes Gnade findet ihren besonderen Ausdruck immer wieder darin, dass Gott sich dem zuwendet, was nichts ist in den Augen der Menschen. Dazu sagt Maria in Vers 51 bis 53, er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Und ähnliche Aussagen finden wir schon im Alten Testament. Hanna, wie schon eben erwähnt, die Mutter Samuels, die jahrelang kein Kind bekam und schließlich Gott um ein solches bat, sagte im 1. Buch Samuel, Kapitel 2, die Verse 6 und 7, der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Dazu noch 2 Stellen aus dem Psalmen. Im Psalm 147, Vers 6 lesen wir, der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu Boden. Und im Psalm 34, Vers 11, Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Wir erkennen an diesen Versen, dass Gott seine Ehre gerade darin sucht. Einen Menschen, der in den Augen anderen Menschen nichts gilt, weil er nichts hat oder auch nichts kann, zur Ehre zu bringen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht zwangsläufig, dass er uns hier in diesem Leben vor der Welt groß machen wird. Wohl aber, dass er uns rettet und uns teilgibt an seinem ewigen Reich. Wir erinnern uns, dass Marias Verlobte ein Zimmermann war, also ein Handwerker, der es verstand, mit Säge und mit Beil Holz zu bearbeiten. Wir können also dann davon ausgehen, dass die beiden ganz normale Bürger von Nazareth in Galiläa waren, die durch ihre Händearbeit ihren Lebensunterhalt verdienen mussten. Dass nun Gott sich eine Frau aus dem einfachen Volk erwählt, die Mutter seines Sohnes zu werden, das zeigt doch, dass Gott nicht auf Macht, Geld oder gesellschaftlichem Ansehen schaut. Der Herr Jesus wählte später auch seine Jünger aus den einfachsten Verhältnissen aus, wie wir wissen. Und das hatte auch der Apostel Paulus damals vor Augen, wenn er an die Korinther in seinem ersten Brief Folgendes schreibt, in dem Kapitel 1, Vers 26 bis 29. Da sagt er: Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Nun, der natürliche Mensch liebt das, was groß ist in seinen Augen. Er liebt die Kompetenz, die Machereigenschaften, die respekteinflößende Leistung, die er erbringt, Reichtum, Schönheit. Er hat gerne Kontakte zu einflussreichen Leuten, die Macht oder viel Geld haben. Von daher gibt es einen ganzen Arbeitszweig auch in der evangelikalen Welt, der vornehmlich mit Prominenten arbeitet, mit Persönlichkeiten, die man in ihrem Anspruch führen zu wollen, sogar bestärkt. Ihr Lieben, wir wollen das nicht missverstehen. Natürlich ist es gut und eine Gabe Gottes, wenn prominente Persönlichkeiten, Reiche und Einflussreiche zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Gott sei Dank, dass er sich auch solcher Menschen noch erbarmt, die gewiss mehr gefährdet sind als andere, ihr Herz an die sichtbaren Dinge in dieser Welt zu hängen. Und von daher darf es uns nicht wundern, wenn Gott uns arm und schwach werden lässt vor der Welt. Wenn wir das Geld nicht verdienen können wie andere, wenn wir weniger haben als andere, wenn wir nicht so gut reden können wie andere und darum auch nicht gehört werden, wenn Gott uns die Möglichkeit zur Einflussnahme wegnimmt. Es ist auch Gottes Werk, uns durch sein Gesetz unsere Sünde zu zeigen und uns so zu demütigen, dass wir eben nicht mehr auf unsere frommen Werke und unseren Entscheidungen vertrauen können. Er lässt uns wissen, dass wir verloren sind. Erst dann erkennen wir, wie groß seine Gnade ist. Und Gnade ist sehr viel mehr als unverdiente Gunst. Sie ist, oder sie beinhaltet, Gott für uns in allem, was er ist. Und das trotz unserer natürlichen Feindschaft gegen ihn. Denn Gott ist Licht und in Gott ist Liebe. Und dadurch kann er auch die Sünde nicht übersehen. Er fordert hundertprozentige Genugtuung von uns. Aber der natürliche Mensch kann das nicht erfüllen, denn er ist bankrott. Alles, was je ein Mensch zu seiner Errettung tun kann, ist tot und verbleibt tot. Kein Mensch hat auch nur die geringste Fähigkeit, aus sich selbst in Gott zu leben und das ewige Leben zu erwerben. Sondern alles, was wir tun, lässt uns im Tode, bis wir an allem eigenen Tun verzweifeln. Und da, ihr Lieben, sind wir jetzt mitten im Evangelium drin. Es wirkt als Gotteskraft in schwachen Menschen. Es bringt den Verlorenen Rettung und Heil inmitten der Heillosigkeit dieser Welt. Also schon jetzt bekommen wir sie. Das allerdings setzt voraus, dass man seine Sünden erkennt, darüber Buße tut, also umkehrt. Und das wiederum eröffnet dann die Hoffnung auf das zukünftige, vollendete Heil im Himmel für alle, die hier und jetzt an Christus glauben und ihn als ihren Erlöser angenommen haben. Und dann verstehen wir auch, dass wir die Rettung nicht verdient haben. Und wir können uns wie Maria an der Gnade und das dadurch empfangene Heil erfreuen. Von uns selber heraus geht da nichts. Weiter wollen wir uns auch nun noch mit der Treue Gottes zu seinem Wort beschäftigen. Das Haus Davids war eine lange Zeit Geschichte. Das Volk war seit Jahrhunderten Spielball der nichtjüdischen Großmächte, der Babylonier, der Perser, der Griechen und zur Zeit Marias der Römer. Im Volk hatte die Partei der Pharisäer die religiöse Meinungsführerschaft, während die Sadduzäer die politische Führung besaßen. Die Pharisäer, wie wir wissen, waren erfüllt vom Irrglauben an die Gesetzesgerechtigkeit und stellten hohe ethische Forderungen, wussten aber nichts von Liebe und Barmherzigkeit. Und die Sadduzäer waren aufgeklärte, wenig religiöse und an weltlicher Macht interessierte Zeitgenossen. Die Gottesfürchtigen und Gläubigen bildeten also damals eine Minderheit und hatten keinen Einfluss auf das öffentliche Leben. Von einem seines Titels würdigen Gottesvolk konnte auch nicht im Entferntesten die Rede sein. Doch Gott ließ sich nicht davon abhalten, diesem seinen Volk auch seinen Sohn zu senden, weil er zu seinem Wort stand. Auch wenn dieses Volk seinen Sohn kreuzigen würde, so musste doch diesem Volk zuerst, aber dann auch gemäß den alttestamentlichen Verheißungen der ganzen übrigen Welt das Evangelium von der Gnade Gottes verkündigt werden. Und so bekommen auch wir Anteil an dieser Treue Gottes, indem er uns die Vergebung der Sünden und das ewige Leben in Jesus Christus, seinem Sohn, zugesagt hat. Und so hat Gott seinem Volk, das Maria als Gottesdiener bezeichnet, wieder aufgeholfen, denn es sind die Gläubigen des Alten und des Neuen Bundes, die durch Christus mit Gott versöhnt werden und durch den Glauben vor ihm leben und ihm dienen. Maria erwähnt in ihrem Lobgesang die Treue Gottes in den Versen 54 und 55. Und dort heißt es: Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und dieser Aspekt wird hier nun besonders deutlich, denn er erinnert an die Zusagen, die Gott einst, das war in etwa 2000 Jahre vor ihrer Lebenszeit, den Erzvätern gegeben hatte. Denn Gott hatte zu Abraham gesagt im ersten Buch Mose, Kapitel 17, Vers 7, und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und das galt natürlich auch Maria. Gewiss hatte sie auch die zahlreichen anderen Aussagen oder Zusagen Gottes an sein Volk vor Augen, die im Laufe der alttestamentlichen Offenbarungsgeschichte gemacht wurden. Und dazu gehörte auch die, die dem Hause Davids galten und die vom Gottesknecht im Buch Jesaja. Maria gehörte zu den wenigen Frauen, die bereits im Alten Testament angekündigt wurden. So konnte sie erkennen, dass sie die Jungfrau war, von der Jesaja schon geweissagt hatte in Kapitel 7, Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Maria konnte also sehen, dass Gott nun die zahlreichen Prophezeiungen, die er seinem Volk im Laufe der Geschichte gegeben hatte, jetzt mit ihr erfüllte. Und die erste Prophetie in der Heiligen Schrift überhaupt, die mit Maria und dem Herrn Jesus Christus zu tun hat, finden wir im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Denn da lesen wir, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Man nennt diesen Vers auch das sogenannte Urevangelium. Wir bemerken, dass nach dem Sündenfall Gott uns bereits hier eine gewaltige Verheißung gibt und die dann auch später die gesamte Heilsgeschichte umfasst. Gott weissagte, dass es eine fortwährende Feindschaft zwischen den satanischen Mächten und den Menschen geben werde, zwischen Satan und der Frau, beziehungsweise ihre jeweilige Nachkommenschaft. Im Griechischen steht das Wort Samen. Und die Nachkommenschaft der Frau war zunächst Kain, dann die gesamte Menschheit bis hin zu Maria, die ja eine Frau war, die den Herrn Jesus im Leib trug und gebar, und dann alle, die in Christus sind. Und am Ende aller Tage wird unser Herr Jesus Christus der Schlange, damit ist der Satan gemeint, den Kopf zertreten. So sehr diese Erfüllung einen zwangsläufigen Charakter hat, um der Treue Gottes willen, der sein Wort ja nicht brechen kann, so sehr ist es auch ein Akt der Barmherzigkeit Gottes, dass er es tut, denn wir, denen das Handeln Gottes zugute kommt, haben es in keinster Weise als elende Sünder verdient. Wir kommen langsam zum Schluss, aber noch etwas müssen wir festhalten. Etwas sehr Wichtiges. Maria war eine Sünderin wie wir. Die römisch-katholische Kirche behauptet, sie sei sündlos geboren worden. Gott habe sie vor der Erbsünde bewahrt, weil er seinen heiligen Sohn nicht in ein schmutziges Gefäß haben legen könne. Dieser These widerspricht die Bibel ganz klar. Zum einen nennt sie der Engel Gabriel bei der Ankündigung der Geburt Jesu, gegrüßet seist du, angenehm gemachte, Begnadigte. Und Gabriel betete Maria nicht an. Er grüßte sie lediglich. Wir erkennen anhand des Lobgesangs der Maria, dass sie eine Frau des Glaubens war. Sie selbst war alles andere als sündlos und schon gar nicht durch eine unbefleckte Empfängnis zur Welt gekommen. Auch dieses lehrt die römisch-katholische Kirche, wofür es keine biblische Begründung gibt. Sie bedurfte der Gnade wie jeder andere Mensch auch. Dadurch ist Maria uns zum Vorbild geworden, denn sie glaubte die Worte des Herrn. Sie vertraute Gott, als er ihr die Geburt Jesu ankündigte mit den Worten, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das war die Haltung des Glaubens. Und in diesem Glauben erfuhr sie das größte Wunder, das ein Mensch erfahren kann. Gottes Tat an ihr führte sie zum Lobpreis gegenüber Gott. Auch wenn wir nicht in gleicher Weise Gottes Knechte oder Mägde sind und auch sein können, wie Maria es war, in demselben Glauben können wir sehr wohl Gott dienen und ihn darin ehren. dann mag es sein, dass Gott uns demütigt, dass er uns vielleicht auch äußere oder innere Not erleiden lässt. Doch dieser Zweck ist immer wieder, dass wir uns an ihn wenden und ihn als unseren wahren Erlöser erkennen. Somit erkennt der Glaube Gott als den absolut wahrhaftigen, gerechten, treuen, zuverlässigen und gnädigen an. Glaube sagt Ja zu Gottes Ruf, sein Leben Gott ganz anzuvertrauen, es sprichwörtlich in die unsichtbaren Hände fremden Wollens preiszugeben, das ist der rechte Glaube. Man verlässt sich allein auf das Wort Gottes und man hat alleine nur Vertrauen auf Gott und sein Handeln mit jedem Einzelnen von uns. Und wir sollen uns von seinem Geist leiten lassen. Und wir sollten bei jedem Anlass fragen, Herr, was willst du, was ich tun soll? Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Und darum wollen wir Maria schätzen in ihrem Glauben, in ihrem Gehorsam und in ihrer Gottergebenheit. Sie ist uns ein großes Vorbild daran, wir festhalten wollen und uns davon nochmal erinnern lassen, dass sie keinerlei aktive Heilsbedeutung für unser Leben hatte. Lasst uns nicht an die Maria glauben, sondern wie die Maria glauben. Dann werden wir ebenfalls von Herzen einstimmen in das Lob Gottes und sagen können, wie gnädig uns Gott gewesen ist. Mit ihren Worten, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Amen.